Deutschlandfunk. Agenda.
Dazu begrüßt Sie Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der Eifel, in der Gemeinde Hürtgenwald. Und nach dem Wetterbericht, den wir gerade gehört haben, müsste jetzt eigentlich ein lokaler Windbericht folgen. Ich würde mal so sagen, das Windrad in unserer Nähe, in Sichtweite, dreht sich nicht nur gemächlich, sondern ziemlich zügig. Man muss allerdings auch dazu sagen, es steht auf der Höhe. Und hier in der Eifel gibt es auf den Höhen ziemlich viel Wind. Hürtgenwald ist ohnehin ein guter Ort, um über Wald- und Windräder nachzudenken. Denn die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen verfolgt derzeit den Plan, die Energiewende auch dadurch zu beschleunigen, dass man Windräder dort errichtet, wo mal Bäume standen, die dann aber der Trockenheit oder dem Borkenkäfer zum Opfer gefallen sind, also die sogenannten Kalamitätsflächen, oder auch in Nadelwäldern. Unser Thema also heute in Agenda: Windräder im Wald, der Konflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Und wir wollen auch Sie fragen, was Sie davon halten, dass Waldflächen für erneuerbare Energie genutzt werden sollen. Wie sehen Sie das Verhältnis von Naturschutz und Klimaschutz? Melden Sie sich gern mit Ihrer Meinung, Ihren Eindrücken, mit dem, was in Ihrer Region geschieht. Dann können wir das im Lauf der Sendung aufgreifen. Und die Nummer unseres kostenfreien Hörertelefons lautet 00800 4464 4464. Ich wiederhole nochmal: 00800 4464 4464. Und per Mail erreichen Sie uns unter agenda@deutschlandfunk.de. agenda@deutschlandfunk.de. Jetzt wollen wir uns erstmal Eva-Maria Götz diesem Ort widmen und dem Windrad, was wir sehen können.
Ganz genau. Man sieht es hinter den mittlerweile dicht begrünten Wipfeln des Waldes. Wir stehen vielleicht 100 Meter entfernt von dem Windrad. Vielleicht hört man es auch ein wenig surren, aber ganz sicherlich hört man die Vögel singen. Neben mir steht Jan Valentin Wiesmeier von Wald und Holz. Er ist hier Fachbereichsleiter. Und Herr Wiesmeier, was ist das Besondere an diesem Hürtgenwälder Wald?
Ja, der Hürtgenwald ist eigentlich von Nordrhein-Westfalen ein sehr großes, zusammenhängendes Waldgebiet. Das ist auf jeden Fall eine Besonderheit. Es zieht sich praktisch von Düren im Norden bis an die belgische Grenze im Süden und ist eigentlich nur von zwei Straßen nennenswert durchschnitten. Im Zentrum des Hürtgenwalds ist die Wehebach-Talsperre, eine Talsperre zur Trinkwassergewinnung. Und die Weiße und Rote Wehe speisen diese Wehebach-Talsperre. Und das ist auch eine Besonderheit. In den 80er Jahren wurde da der Biber wieder angesiedelt aus Polen. Wurden 6 Biberfamilien eingekauft von der damaligen Forstverwaltung und hier eben an der Weißen und Roten Wehe ausgewildert. Und der hat das Habitat an diesen Bächen auch sehr geprägt. Und auch zum Beispiel der Schwarzstorch hat den Wert dann dieses Naturraums wieder erkannt und ist von selbst hier wieder eingezogen.
Was wächst denn hier?
Hier wächst vor allem natürlicherweise Laubwaldgesellschaften, also die Buche, die Eiche und entsprechende Mischbaumarten. Geprägt hat aber vor allem in der jüngsten Historie die intensiven Kampfhandlungen hier im Zweiten Weltkrieg zwischen den von Aachen vorrückenden Amerikanern, die hier eben auf die Wehrmacht gestoßen sind und hier sich in sehr intensiven Kampfhandlungen über 4 Monate behagt haben. Und da, wo die Kämpfe eben am intensivsten getobt haben, war der Wald danach völlig zerstört. Es gab auch viele Waldbrände nach Ende der Kampfhandlungen. Und überall dort wurde eben mit der Fichte, die einfach unter diesen Bedingungen wieder gut anwachsen konnte und den Wald wieder neu begründen konnte, angepflanzt. Und das ist eben ein großer, relativ monotoner Fichtenblock im Zentrum des Hürtgenwalds, überall da, wo eben die Kampfhandlungen intensiv getobt haben.
Ist das ein intaktes Naturgebiet hier?
Das ist ein sicher intaktes Naturgebiet und es wird auch immer naturnäher, auch diese Fichtenwälder, die bauen wir langsam um, also versuchen überall da, wo durch Sturmwurf oder Borkenkäferfraß eben Lücken entstehen, eben wieder in Richtung laubwaldgeprägter Wälder zu gehen. Also wir versuchen die Buche und die Eiche überall dort, wo eben Licht wieder entsteht, auch einzubringen, um den Wald immer naturnäher zu entwickeln.
Nun haben wir schon gehört, hier stehen die Windräder. Auch hier steht ja eins direkt vor unserer Nase. Spüren Sie als Förster schon, dass diese Windräder die Landschaft in die Landschaft einwirken, was die Fauna und aber auch den Tierbestand angeht?
Also optisch nimmt man das Windrad natürlich wahr. Man sieht das am Horizont, dass sie sich da drehen. Aber einen direkten Einfluss jetzt auf die Fauna oder Flora können wir so nicht feststellen. Also die Erschließung zu diesen Windrädern wird hier und da natürlich erweitert, um den Aufbau zu ermöglichen. Ist natürlich in unserem ureigenen Interesse auch dafür, möglichst wenig Waldbestand in Anspruch zu nehmen. Und letztlich das Windrad, wenn es da steht, braucht einen guten Hektar Fläche. Also diese berühmten 1,5-2 Fußballfelder. Also der Flächenverbrauch in dem Sinne ist überschaubar.
Vielen Dank und damit zurück zu Jürgen Wiebeke.
Ja, und wir sind hierher gekommen, weil eben hier schon Räder im Wald stehen. Also das schon passiert ist, was andernorts vielleicht noch geschehen wird. Und als Sie, Jürgen Riester, Sie sind jetzt hier für die Gemeinde Hürtgenwald zu Gast, als stellvertretender Bürgermeister und Bauamtsleiter. Bauamtsleiter viel wichtiger, genau. Das war seinerzeit ein hartes Ringen. Erzählen Sie mal, wie das losging.
Ja, das ist richtig. Das war nicht immer ganz konfliktfrei. Es gibt da verschiedene Interessengruppen, auch die Bürgerinnen und Bürger von Hürtgenwald. Die haben natürlich optisch dann sich teilweise bedrängt gefühlt. Und bei den Verfahren her war es dann auch so, dass oftmals eine Bürgerinitiative gegründet wurde, wo die Leute sich dann auch an die Kommune gewandt haben, die halt da als kommunale Planungshoheit solche Windkraftflächen ausgewiesen hat.
Und es gab einen weiteren Standort, den Sie eigentlich im Auge hatten, ein anderes Waldgebiet auch. Und da hat es damals die Bürgerinitiative geschafft, das zu verhindern. Warum?
Das war zwischen Großau und Gai. Das sind zwei Ortsteile hier im Gebiet der Gemeinde Hürtgenwald. Wenn Sie aus Düren dann hochfahren in die Eifel, dann war das auf einem Höhenrücken weitaus auch sichtbar. Das war dann politischen Mehrheiten geschuldet. Jedes Bauplanungsverfahren muss auch dann durch die Politik, durch den Gemeinderat beschlossen werden. Und aufgrund dieser massiven Besorgnisse und Nöte der Bürger hat der Gemeinderat dann damals beschlossen, von diesen konkreten Plänen abzusehen.
Nennen Sie mal ein Besorgnis.
Zum Beispiel der Wertverlust der Grundstücke. Man hatte damals Verlust von Bodenwert angenommen, weil die Grundstücke weniger wert werden, wenn man nicht mehr die freie Aussicht in den Wald hat.
Noch ein Besorgnis?
Ja, zum Beispiel ökologische Gründe. Klar, das ist auch immer ein Thema gewesen, wo man dann gesagt hat, Tierschutz und da kommen immer weniger Vögel hin. Das war auch ein Grund.
Das werden wir auch aufgreifen nachher noch, diese Themen. Aber jetzt sprechen wir über den Zustand im Moment. Also hier dieses eine Windrad, was wir mit den, sagt man Flügel, wahrscheinlich ja. Spitzen sich drehen sieht, ist nur eines von 5 Rädern von diesem kleinen Windpark. Eins davon ist im nicht das Rad ist im Landesbesitz, sondern der Grund und Boden ist im Landesbesitz. Und die anderen 4 stehen auf Gemeindewald. Was hat die Gemeinde Hürtgenwald davon, dass diese Windräder hier stehen, wenn wir jetzt mal über Geld sprechen?
Auch da, wenn natürlich der Grundstückseigentümer eine Pachtzahlung erhält für diese Windräder, das ist natürlich auch eine finanzielle Einnahme. Die Gemeinde Hürtgenwald ist eine ländlich geprägte Kommune mit einem großen Gebiet, 88 Quadratkilometer, mit 13 Ortsteilen, sehr weitläufig. Und wenn natürlich ein Grundstückseigentümer dafür Pachtzahlungen erhält, da kann man jetzt sagen, ob das 40.000, 50.000 Euro im Jahr sind in dieser Größenordnung, das ist natürlich dann auch ein finanzieller Faktor.
Also mit anderen Worten, ein Windrad, was auf Ihrem Waldboden steht, was der Gemeinde gehört, also der Boden, nicht das Rad, bringt Ihnen 40.000 bis 50.000 Euro im Jahr in die kommunale Kasse.
Ja, so kann man sagen.
Das könnte die Stimmung gedreht haben, oder?
Das ist sicherlich auch ein Faktor. Hürtgenwald hat einen sehr hohen Grundsteuerhebesatz und das ist natürlich auch ein Punkt, wo auch umliegende Kommunen und auch die Gemeinde Hürtgenwald sagen, das ist aber auch ein Faktor, den müssen wir in der Gesamtschau neben der Energiewende berücksichtigen.
Mhm. Und wenn Sie jetzt über Energiewende sprechen. Wie steht Hürtgenwald da im Moment da? Was ist da Ihr Beitrag?
Im Moment gibt es 12 Windräder im Gemeindegebiet und unser neuer Bürgermeister, der seit letztem Jahr im Amt ist, der hat im Zuge der ganzen politischen Diskussionen Energiewende dieses Thema vor einigen Wochen neu in die politischen Gremien gebracht und hat auch dann versucht, neu aufzugreifen und zu planen, diesen einen Windpark, der eben vor ein paar Jahren auf keine Akzeptanz auch der Politik gestoßen ist, neu anzugehen. Und da laufen im Moment die Planungen, dieses Thema zu forcieren und näher zu betrachten.
Also auch wieder auf Waldfläche?
Auch wieder auf Waldfläche.
Das müssen wir genauer anschauen. Jetzt werden wir Klaus Wildrath kennenlernen, denn seine Rea GmbH, ein Familienbetrieb mit 20 Leuten hier aus der Ecke, hat dieses Projekt umgesetzt. Auch das war eine lange Geschichte.
Das ist richtig. Wir sind schon vor über 10 Jahren auf die Kommune zugegangen, mit der Idee, Windenergieanlagen hier auch in Hürtgenwald zu bauen. Wir betreiben schon deutlich länger Anlagen, aber damals ging die entsprechende Entwicklung der Windenergie weiter. Die Anlagen sind größer geworden und so kam dann auch der Blick in den Wald bzw. auf die Forstflächen, weil die Anlagen natürlich eine gewisse Höhe haben müssen im Forst, um über die Bäume hinauszuragen.
Und wir sind, ja, wie hoch ist das Rad, was wir sehen?
Genau, die Anlage, die wir hier sehen, ist 207 Meter hoch. Hat einen Rotordurchmesser von 115 Metern, genau, und 3 Megawatt Leistung.
Ja, und Sie haben sich, weil es ja auch um Akzeptanz geht, ein Thema, was uns in dieser Sendung auf jeden Fall begleiten wird, ja, also wird das wirklich mitgetragen von allen oder gibt es eben Kritik, auch berechtigte Kritik? Das wollen wir diskutieren. Und was bei Ihnen eine Rolle spielt, ist dieses Bürgerparkmodell, was eben auch zum Tragen kam bei diesem Windpark. Das müssen Sie uns ein wenig erläutern.
Genau, also der gesamte Windpark wird von Bürgern betrieben. Wir haben unter anderem schon auch vor über 10 Jahren eine Bürgerenergiegenossenschaft gegründet. Die hat zunächst kleinere PV-Anlagen in Hürtgenwald realisiert und hat sich dann im Zuge der Entwicklung des Windparks auch daran beteiligt. Wir haben jetzt insgesamt knapp 300 Bürger, die an dem Windpark direkt beteiligt sind. Also auch nicht indirekt nur über ein Darlehen oder so, sondern direkt daran beteiligt sind und mitbestimmen.
Die haben ihr Geld da reingegeben.
Die haben ihr Geld da reingegeben, natürlich auch ein gewisses Risiko übernommen, dass die Anlagen gebaut werden müssen, dass sie auch den Ertrag bringen, der kalkuliert wurde, und profitieren natürlich jetzt von den Erträgen aus dem Windpark.
Ja, das brummt doch gerade im Moment unglaublich, oder? Man spricht doch gerade in dem Bereich von Übergewinnen.
Das ist durchaus richtig. Wir haben derzeit natürlich hohe Strompreise, die sich aber zum Glück wieder reduziert haben. Das heißt, dieser Effekt ist jetzt auch schon wieder vorbei. Aber die Gesellschaften haben dadurch natürlich Zusatzerlöse generiert. Da es aber alles Beteiligte sind, die hier auch in der Region verwurzelt sind, haben wir zum Beispiel letztes Jahr schon eine Spende von 20.000 Euro an die Kommune beziehungsweise an soziale Projekte hier in Hürtgenwald geleistet, um auch da den entsprechenden Teil wieder zurückzugeben an die Kommune.
Ja, aber angenommen, ich wäre jetzt Bürger der Gemeinde Hürtgenwald und hätte seinerzeit, was konnte man denn einzahlen, um da mitzumachen? Was war da eine Summe?
Genau, das fängt ab 500 Euro an.
Gut, dann hätte ich die 500 Euro gegeben. Was würde das jetzt für mich heißen?
Ja, das kann man so konkret nicht sagen. Das ist natürlich auch jedes Jahr wieder unterschiedlich. Und die Gesellschaften entscheiden selber darüber, wie viel Ausschüttung jedes Jahr gegeben wird. Natürlich im Rahmen dessen, was möglich ist. Aber natürlich muss am Ende auch eine Rendite rauskommen, mit der alle glücklich sind im besten Fall. Und die natürlich besser ist, als das Geld irgendwo an der Bank, auf der Bank einzulegen, weil hier legt man das Geld in etwas Sinnvolles an und man sieht auch noch, wo man es investiert. Es ist also nicht irgendwas weit weg, was theoretisch ist, sondern man kann die Anlagen anfassen, wo man investiert hat, und freut sich, wenn sich die Anlagen drehen, weil man weiß, dann gibt es vielleicht eine gute Ausschüttung.
Also sichtbar sind sie zweifellos, unübersehbar würde ich sogar sagen. Und das gilt für die ganze Region, wenn man sich hier auf den Weg macht in die Eifel. Es gibt viele Hügel, die inzwischen mit Windrädern bestückt sind. Und dass das auch in Waldgebieten geschieht, ja, das sorgt nicht immer nur für Freude. Und das ist jetzt der Moment, um Anna von Mikkels mit ins Spiel zu bringen, die im Vorstand des NABU, des Naturschutzbundes in Nordrhein-Westfalen, arbeitet. Frau von Mikkels, guten Tag.
Ja, guten Morgen in die Runde. ja,
der NABU. Wie sieht's aus mit Ihrer Freude über solche Projekte?
Die Freude hält sich in Grenzen. Wir sehen das natürlich etwas im Helikopterblick. Wir nehmen da den Wald in ganz Nordrhein-Westfalen, schauen wir uns an, natürlich auch die globale Situation des Waldes. Und da muss man natürlich sagen, dass der Wald in Nordrhein-Westfalen in einem ja schlechten Zustand ist allgemein. Und vielleicht ist der Hürtgenwald einer der ökologisch bestausgeprägtesten Wälder in NRW. Das sieht aber über ganz NRW natürlich ganz anders aus. Und der Zustand des Walds, da wirken sich natürlich die globalen Krisen auch auf den Wald in NRW aus. Wir haben die Klimakrise und da vor allen Dingen die Dürre. Und ich habe gestern nochmal nachgeschaut, die Dürreempfindlichkeit ist auch im Hürtgenwald sehr groß. Also ist das nicht so, dass der Hürtgenwald von der Dürre frei wäre. Der ein oder andere hat vielleicht schon mal im Klimaatlas des Lahnhofs nachgeschaut. Da kann man sich dann die Böden lokal anschauen, wie die von Dürre betroffen sind. Und das ist besonders in Nordrhein-Westfalen im Nordosten der Fall.
Wissen Sie, der Herr Wimmer, der Förster hier, der, hat mir vor der Sendung erklärt, dass es natürlich auch hier die Schäden durch Trockenheit und den Käfer gegeben hat, und zwar auf ungefähr 30% der Nadelflächen. Ich sehe ein zustimmendes Nicken. Und wenn Sie jetzt Ihren Helikopterblick für den Moment verlassen und sich vorstellen, dass es auch hier in der Region dann eben solche Flächen gibt, die von Kalamität betroffen sind, oder eben wo noch Fichten stehen, die gesund sind oder wirken, würden Sie dann trotzdem sagen, da gehören keine Windräder hin?
Das ist natürlich auch eine Position des NABUs. Wir sehen natürlich die Selbstheilungskräfte der Natur. Und es hat sich gerade herausgestellt, dass auf den Kalamitätsflächen teilweise diese Naturverjüngung sehr hervorragend funktioniert. Wenn ich die natürlich die Fläche dann anders nutze, dann hat diese Naturverjüngung keine Chance mehr. Und das ist natürlich ein wichtiger Punkt, den wir da uns anschauen. Wir wollen natürlich schauen, dass die Flächen so genutzt werden, dass der Wald erhalten bleibt und seine Ökosystemfunktion ausüben kann.
Ja, was Sie vermutlich bemerken werden, dass Sie es jetzt, indem Sie die Naturschutzposition vertreten, bemerken, dass dieses Thema weniger Aufmerksamkeit genießt als der Klimaschutz und dass das in eine Konkurrenz gerät, die Sie vermutlich selber gar nicht wollen.
Das ist genau das, was der NABU im Grunde sagt. Der arbeitet natürlich auch, sind wir dafür, dass Klima- und Biodiversitätskrise nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Also gerade je strenger diese Krisen werden, und das haben wir ja im Moment, da sagen wir, wir müssen Synergieeffekte nutzen. Es dürfen quasi keine Projekte gemacht werden, die einseitig auf einer Seite des der Energiekrise sind. Und deshalb sagen wir, der Naturschutz muss immer mitgedacht werden. Und das ist ja schon sehr viel angedeutet worden. Das ist natürlich bei den Windkraftanlagen relativ schwierig, weil die nie einen ökologischen Nutzen haben.
Für das Areal, auf dem Sie stehen, meinen Sie?
Genau. Also einen direkten, lokalen, ökologischen Nutzen haben Windkraftanlagen generell nicht. Und das ist zum Beispiel bei anderen erneuerbaren Energien, kann das anders sein.
Ja, darauf kommen wir noch. Aber jetzt möchte ich in Düsseldorf noch Michael Röhls-Leitmann mit hinzunehmen, den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen und im Rahmen dieser Arbeit auch zuständig für Klimaschutz und Energie. Herr Röhls-Leitmann, guten Tag.
Hallo in die Runde.
Ja, so stehen jetzt die Grünen als Regierungspartei in Nordrhein-Westfalen da, dass sie eben ja, in diese Priorität geraten sind, dass Sie sagen, der Klimaschutz ist wichtiger als der Naturschutz?
Nö, also ich glaube, wenn man mitregiert, muss man natürlich versuchen, die Dinge zusammenzubringen. Und wenn wir uns angucken, was ist eigentlich die Gemengelage? Wir haben bei der Energiewende über viele Jahrzehnte einfach Versäumnisse gehabt, dass es nicht schnell genug ging, dass wir nicht genug erneuerbare Energien ausgebaut haben. Und jetzt in den letzten Monaten, im letzten Jahr, ist da endlich Tempo reingekommen. Wir haben mit dem Wind an Land Gesetz eine klare Ansage von der Bundesregierung bekommen, dass über ganz Deutschland 2% der Landesfläche für die Windenergie ausgewiesen werden müssen, damit genügend Windenergieanlagen entstehen können. Für Nordrhein-Westfalen bedeutet das, wir sind ein bisschen dichter besiedelt, es sind 1,8% der Landesfläche und das ist eine große Herausforderung, das wirklich hinzubekommen. Und mit all diesen Faktoren, die zusammenkommen, müssen wir uns in Nordrhein-Westfalen natürlich schon die Gedanken machen, wie können wir einerseits die notwendige Fläche für die Windenergie tatsächlich zur Verfügung stellen, aber andererseits eben auch Wald und ökologisch wertvolle Flächen schützen und erhalten und auch resilient machen für die Klimakrise. Und deswegen ist es ja in Nordrhein-Westfalen die Situation nicht, dass überall im Wald jetzt plötzlich alles möglich ist, sondern nach wie vor sind ja ganz wichtige Bereiche auch geschützt, wie zum Beispiel Nationalparks oder auch FFH-Gebiete, die Laubwälder und die Mischwälder.
Wir werden nach den Nachrichten daran anknüpfen, was Sie gesagt haben. Dann können Sie das auch nochmal ausbuchstabieren, was das für das Land heißt. 1,8% der Fläche für Windenergie. Und ich möchte vorher nochmal einladen, eigene Beiträge zu diesem Thema Naturschutz, Klimaschutz. 00800 4464 4464 ist unser kostenfreies Hörertelefon und agenda@deutschlandfunk.de. Windräder im Wald, der Konflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz. Das ist heute unser Thema in Agenda. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der Eifel, in der Gemeinde Hürtgenwald, und zwar auf dem Gelände eines Hochseilgartens. Aber heute klettert hier keiner, sondern wir schauen auf das sich drehende Windrad und wollen auch von Ihnen wissen, was Sie davon halten, dass Windräder dort zukünftig vermehrt aufgestellt werden, wenn es nach der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen geht, wo der Wald geschädigt ist oder wo es sich eben nur um Nadelhölzer handelt. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen Klimaschutz und Naturschutz? Für Ihre Antwort unser kostenfreies Telefon 00800 00800 4464 4464. Nochmal das Ganze 00800 4464 4464 oder agenda@deutschlandfunk.de. Wir waren zuletzt vor den Nachrichten beim stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Er ist auch Sprecher für Klimaschutz und Energie, nämlich Michael Röhls-Leitmann. Und wir wollten uns ja, Herr Röhls-Leitmann, das vorstellen. Also wenn Sie jetzt eine Landkarte des Landes vor sich hätten und dann eben das 1,8% Ziel mitdenken, also auf 1,8% der Landesfläche sollen sich Windräder drehen, dann klingt die Zahl zunächst klein, aber es wird doch unübersehbar sein, oder?
Ja, Windenergieanlagen werden zum Landschaftsbild gehören in Nordrhein-Westfalen, aber auch in ganz Deutschland. Das ist vollkommen klar. Und deswegen, das ist einfach die Notwendigkeit, die sich daraus ergibt, dass wir unsere Energie klimaneutral erzeugen möchten. Und das bedeutet eben einerseits, dass wir mit den, Sie haben es angesprochen, Nadelforstflächen, aber auch Kalamitätsflächen etwas mehr ermöglichen wollen im Waldbereich, aber auch in anderen Bereichen wollen wir mehr ermöglichen, beispielsweise in Gewerbe- und Industriegebieten Windenergieanlagen ausbauen. Am Ende ist es vollkommen klar, dass wir sehr sensibel mit der ökologischen Situation in den Wäldern umgehen müssen Und deswegen ist es einerseits wichtig, dass es eben auch ganz klare Flächen gibt, die geschützt bleiben, die zusammenhängend bleiben und die in ihrer ökologischen Funktion gestärkt und eben nicht beeinträchtigt werden. Aber wir eben an der anderen Seite eben auch gucken, wie kriegen wir in einem Land wie Nordrhein-Westfalen diese 1,8% der Landesfläche wirklich abgebildet.
Und dann fragen wir das mal konkret denjenigen, der das auf den landeseigenen Forst beziehen kann, nämlich Rudolf Hansknecht von Wald und Holz. Das ist ein landeseigener Betrieb, der sich eben auch darum kümmert, was passiert auf solchen Flächen. Haben Sie schon, Herr Hansknecht, so eine Landkarte vor Augen, also wo Sie sich künftig in landeseigenem Wald Windräder vorstellen können?
Ja, wir schon. Wir haben auch schon diverse. Wir haben insgesamt 17 Flächen, die wir schon vertraglich gesichert haben, auf denen Windräder stehen könnten. Zugegebenermaßen stehen sie da leider noch nicht überall. Das würde ungefähr 60 Windräder passen dorthin. Zielvorstellung könnte sein, dass wir vielleicht mal 100 Windräder auf landeseigene Flächen bringen, die wir verwalten. Das ist ja nicht nur Wald, sondern wir haben auch landeseigene Offenlandflächen, auf denen auch jetzt schon Windräder stehen. Im Wald.
Offenlandflächen, also das ist eben kein Wald, sondern das, was davor liegt.
Ja, genau, Wiesen, Felder und sowas. Im Wald drehen sich tatsächlich im Moment erst 3 Windräder im landeseigenen Wald. Und es könnten aber, wie gesagt, 60 werden. Man kann den Wald ja auch nicht ganz ausnehmen aus der Suche nach geeigneten Standorten. Man kann ja nicht Windräder beliebig aufstellen. Es muss ja erstmal Wind wehen, was ja schon mal ganz wichtig ist. Und wenn man dann den Wald in Nordrhein-Westfalen ausnehmen würde, würde man ungefähr 27% der Landesfläche insgesamt schon mal ausschließen. Und man dann noch sieht, dass Nordrhein-Westfalen dicht besiedelt ist und natürlich in der Umgebung von Siedlungsbereichen auch Windkraft ausscheidet, kommt man eigentlich dazu, dass auch der Wald da in Frage kommt. Gibt es natürlich Tabuflächen, die man sicherlich nicht anrühren wird. Das sind Naturschutzgebiete, das sind alte Laubwaldbestände, das sind Versuchsflächen, das sind Prozessschutzflächen, das sind Nationalparke, die selbstverständlich ausscheiden werden für Windkraftstandorte. Aber es gibt eben auch Windkraftstandorte, wo es aus Sicht des Waldschutzes oder auch aus Sicht des Naturschutzes möglich ist, im Windräder hinzustellen. Und diese Standorte haben wir versucht zu definieren und zu erfinden und dann jetzt auch zu entwickeln und zu vermarkten, ne?
Ja, genau. Dann sprechen wir mal über die Vermarktung. Also Sie werden diese Flächen dann ausschreiben und dann wäre es ja spannend zu erfahren, stehen dann die Windradbetreiber Schlange und wollen die unbedingt haben?
Ja, da gibt es schon Interesse. Das hängt natürlich von dem Standort ab, der entwickelt werden soll. Wir haben in der Vergangenheit jetzt nicht ausschließlich nach Höchstgebot ausgeschrieben, sondern auch nach der Realisierbarkeit an dem jeweiligen Standort, nach kommunalen Konsens versucht zu berücksichtigen bei der Vergabe dieser Rechte, dort am Windrad zu errichten. Konflikte vor Ort gibt es dennoch natürlich. Die Bevölkerung muss sich natürlich erstmal daran gewöhnen, dass sich da ein Windrad im Wald dreht, der den üblichen Ausblick stört. Die Nachfrage ist da. Wir überlegen gerade, welche weiteren Möglichkeiten es gibt, als Land solche Standorte zu entwickeln, ob wir uns auch in Betreibergesellschaften beteiligen können oder nicht, oder ob wir an Bürgerwaldgesellschaften ein anderes Vergabeverfahren einführen. Da sind wir im Moment noch in der Abstimmung. Alles vor dem Hintergrund, dass wir natürlich versuchen, möglichst viel Windkraft zu ermöglichen.
Genau, aber was eben in Ihrer Arbeit auch eine Rolle spielt, also der landeseigene Wald, der besteht nicht nur aus den Gebieten, die Sie jetzt als Tabu beschrieben haben, sondern es geht immer auch darum, Einnahmen zu erzielen und sie könnten Holz verkaufen, sie können aber eben auch Flächen für Windräder verpachten.
Ja, so ist es. Wir haben ja natürlich im Grunde genommen 2 Aufträge. Ne? Also einmal natürlich auch den Auftrag der Landesregierung, die Windkraft zu entwickeln. Und da kommen natürlich auch landeseigene Flächen in Betracht, wo wir das natürlich auch vorbildlich machen müssen. Daneben haben wir natürlich auch den Auftrag, den landeseigenen Wald zu bewirtschaften und auch Einnahmen zu erzielen. Wir haben auch Einnahmeüberschussziele, die wir jedes Jahr zu erfüllen haben. Wir haben auch viele Kosten. Herr Wiesmeier hat das vorhin einleitend ja auch beschrieben.
Der Förster, genau.
Genau, der Förster. Dass wir hier gerade im Hürtgenwald mit den großen Nadelwaldanteilen seit Jahren ja schon dabei sind, diesen Wald umzubauen in naturnahe Buchen, Mischwälder. Das kostet natürlich Geld, das muss bezahlt werden und die Einnahmen daraus benötigen wir, um diese Dinge auch durchzuführen und zu finanzieren. Bis jetzt haben wir überwiegend unsere Einnahmen aus Holzverkauf erwirtschaftet und da sind wir jetzt natürlich auf der Suche auch nach anderen Einnahmequellen. Windkraft ist natürlich da hochinteressant, ist politisch gewollt. Und auf der anderen Seite auch der Kollege von der Gemeinde Hürtgenwald hat es gesagt, Einnahme technisch nicht uninteressant.
Ja, und Sie haben aber gesagt, die lokale Situation kann da sehr unterschiedlich sein. Und wir haben uns natürlich auch dafür interessiert, wer gehört jetzt hier in Hürtgenwald bis heute eigentlich zu den Kritikern von solchen Plänen? Und Eva-Maria Götz, Sie haben sich getroffen.
Ganz genau. Ich habe mich gestern getroffen mit Bernd Schmitz und Hermann Linder. Das sind die beiden Initiatoren dieser Bürgerinitiative. Und zwar ging das los 2008. Ich möchte kurz noch mal Hürtgenwald ein bisschen beschreiben. Das ist ja eine Flächengemeinde von fast 90 Quadratkilometer Fläche mit 13 kleinen Ortsteilen, die mit sehr viel Wald und Wiesen und Feldern verbunden sind. Und ein Waldkamm in diesem Gebiet ist der Rennweg. Und da waren 2008 Windkraftanlagen geplant. Und wenn es die Bürgerinitiative nicht gegeben hätte, so hat mir Bernd Schmitz gesagt, dann sähe es da anders aus als jetzt.
Wenn die Bürgerinitiative Rettet den Hürtgenwald e.V. nicht existieren würde, würden dort oben schon 14 Windkraftanlagen auf dem Kamm stehen, die auch zu sehen wären an der Stelle schon.
Ja, die sind nicht gekommen, weil die Bürgerinitiative 300-400 Menschen mitnehmen konnten zu Protesten, zu Versammlungen. Und es war kurz vor den Kommunalwahlen 2008. Und dann wurden doch andere Entscheidungen getroffen, damals wenigstens. Wir haben ja schon einige Argumente gehört, die gegen Windkraftanlagen im Wald sprechen. Hermann Linder hat mir noch ein weiteres Argument genannt.
Der Wald und die Umgebung ist unsere Heimat. Es ist eine Ecke für die Seele, wo nicht nur die Einheimischen sich glücklich und wohlfühlen, sondern auch es kommen viele Fremde. Es ist hier großer Fremdenverkehr. Nicht umsonst ist das so, weil das ein Stück Herz bedeutet. Ich verliebe mich in diese Gegend. Und wenn ich sie verunstalte, sage ich mal in Anführungsstriche, durch Dinge, die nicht hineinpassen, dann stört da etwas gewaltig.
Ja, die Verunstaltung durch die Windkraftanlagen konnte damals auch damit abgewendet werden, oder die, ja, ich sag mal, Verunstaltung in Anführungsstrichen, konnte damals abgewendet werden, weil man sagen konnte, der Mischwald in dieser Region ist intakt und sollte nicht angetastet werden. Mittlerweile war auch dort der Borkenkäfer. Und es gibt sogenannte Kalamationsflächen. Und da könnte man jetzt, und das ist wohl auch in der Planung, doch wieder Windräder aufstellen. Aber Bernd Schmidt sagt, gerade das ist eigentlich kein Argument dafür.
Gerade da muss man dann wieder dafür sorgen, dass der Wald erhalten bleibt und sich selbst regeneriert. Eigentlich auch so generiert, wie man das jetzt im Nationalpark Eifel hat, dass er von sich aus die Kraft wieder entwickelt, sich zu entwickeln. Das Problem ist aber jetzt, dass vom Land her dann die neuen Richtlinien ausgegeben werden im Hinblick auf die Kalamitätsflächen. Das heißt, dass diese Flächen, die geschädigt werden oder sind, jetzt vermehrt für den Bau von Windkraftanlagen genutzt werden sollen. Und das ist genau entgegen, dass man den Wald wieder neu entwickeln sollte.
Was die Bürgerinitiative auch stört, ist, dass sie keine Informationen bekommen von der Planungsgesellschaft und von der Politik und auch eine gewisse Arroganz gegenüber ihren Argumenten immer wieder feststellen. Da sagte mir Hermann Linder:
Wenn also der Planer und gleichzeitig Betreiber der Anlagen erklärt, auf Frage, uns stören die Windenergieanlagen, ja, dann stellen sie sich hinters Haus, da sehen sie nicht. Da drückt sich natürlich die ganze Gesinnung der Gesellschaften aus, die für Windenergie aktiv sind.
Hermann Linder war selber bei den Grünen lange Jahre lang und er war selber auch engagiert beim BUND. Und er ist auch immer noch für regenerative Energien und auch für Windräder. Was er allerdings vermisst und worüber er sich auch sehr ärgert, ist ein Konzept, unter dem diese Windräder hier aufgestellt werden.
Hier in Nordrhein-Westfalen, ich wüsste nicht, dass irgendwo zu einem Windenergiepark, zu Anlagen, eine Power-to-Gas-Anlage bestünde oder eine Umwandlungsanlage in Wasserstoff. Es wird nur Cash gemacht, nur Profit. Das ist eine Haltung, mit der jedenfalls ich schlecht fertig werde.
Die Biodiversität, die kommt zu kurz, so sagen Bernd Schmitz und Hermann Linder. Es wird im Moment nur noch geguckt auf den Klimaschutz. Aber wenn wir nicht darauf achten, dass die Natur hier auch erhalten wird mit Tier- und Faunabestand, dann gibt es irgendwann nichts mehr, was man durch den Klimaschutz schützen müsste. Und das ärgert Hermann Linder.
Das ist eine Haltung, mit der ich nicht klarkomme, die ich nicht will, wo ich mich gegen wehre. Es kann nicht heißen, keine Windenergie. Das ist absolut abwegig. Windenergie da, überall da, wo es machbar ist. Und nicht da, wo es nicht machbar ist. Wald, das kommt auf die Interpretation von Wald an. Nicht jede kleine Waldfläche, die vielleicht einseitig bestockt ist, ist nicht brauchbar. Die darf man sehr wohl in Anspruch nehmen. Aber so etwas wie hier der Hürtchenwald mit dem Rennweg, ein unzerschnittenes Areal, riesengroß, Mischwald, den in Anspruch zu nehmen, ist ein Desaster.
Ja, soweit also die Stimme von zwei lokalen Kritikern. Und die Emotionalität, die wir gehört haben, die habe ich jetzt auch in unserer Runde bemerkt. Also ich habe sofort in den Gesichtern gesehen, da schießt was hoch, da entsteht Stress und es ist nicht ganz leicht, eben dann Brücken zu bauen. Ich weiß gar nicht, bei wem ich jetzt hier beginnen darf. Herr Riester, Sie sind ja nun mal für die Gemeinde hier als Bauamtsleiter.
Ja, das können wir auch gut verstehen. Das ist ja auch nicht neu, die Argumente der Bevölkerung. Die werden auch gehört in den ganzen Verfahren. Ich frage mich nur immer, es gibt politische Vorgaben, wo Windräder und erneuerbare Energien umgesetzt werden sollen, dass Windkraftanlagen nicht in Ballungsräumen in unmittelbarer Nähe zur Bevölkerung errichtet werden können, glaube ich, ist uns auch allen klar und Konsens. Insofern muss es ja irgendwo eine Möglichkeit geben und wenn nicht hier in einer flächenreichen Kommune mit 88 Quadratkilometern an den besten Windhöfigkeits- oder Windplätzen, wo der beste Wind ist und dann ist es halt schwierig, überhaupt diese Flächenziele und die Energiewende zu erreichen. Und das ist halt das andere.
Gut, aber auch Ihr Bürgermeister, jetzt weiß ich nicht, ob mein Mikrofon noch funktioniert. Doch, funktioniert. Auch Ihr Bürgermeister muss sich ja um Akzeptanzfragen kümmern und hat zum Beispiel, als wir telefoniert haben, gesagt, eine Verspargelung der Landschaft wollen wir auch nicht. Also es ist ein Balanceakt, wenn man tatsächlich die lokale Bevölkerung hinter sich haben möchte.
Ja, das ist vollkommen richtig. Die andere Alternative wäre ja, wenn Sie die Flächenziele erreichen, dass Sie alle 500 oder 1000 Meter ein Windrad separat hinstellen. Insofern macht es ja schon mehr Sinn, sich konzentriert diese Flächen auszusuchen, wo Sie dann 4 oder 5 Windräder zusammen hinstellen können.
Jetzt würde ich Sie, Klaus Wildrath, fragen wollen, weil wenn Sie jetzt solche Projekte vorantreiben und selber ja auch übrigens Bürger sind, weil Sie hier leben, ist es dann so, dass Sie mit dieser Emotionalität dann auch im Alltag zu tun haben und gucken müssen, wie mit wem kann ich noch sprechen?
Nein, also so schlimm ist es nicht. Das war auch damals, als das Verfahren gelaufen ist, natürlich die entsprechende Diskussion. Und man sieht dann in Ratssitzungen zum Beispiel, wo meistens relativ wenige Leute anwesend sind, dass sich natürlich die Kritiker da wiederfinden und entsprechend auch laut sind und die Kommunalpolitik dann auch gerne mal verunsichern. Man muss aber dazu sagen, dass das immer eine verschwindend kleine Minderheit ist, die aber dann entsprechend laut ist und den Eindruck erweckt, dass das die Meinung der Bürger ist.
Naja, seinerzeit war das keine kleine Minderheit, sondern sie hat ordentlich Musik gemacht und dafür gesorgt, dass sie die Pläne erstmal zurückgezogen haben. Nicken, ne, bei der Stadt.
Ja, das war schon so. Also es war eine Bürgerinitiative, die haben sich sehr für ihre Interessen eingesetzt, was auch vollkommen legitim ist und gut ist. Und dann ist es natürlich auch immer ein Abwägungsprozess, wo die politischen Gremien sagen, da finden wir uns wieder, das wollen wir jetzt in der Akzeptanzentscheidung erstmal zurückstellen und später wieder aufgreifen oder ob man man jetzt sagt, nö, wir beschließen die Pläne und dann geht es halt weiter. Damals hat man vor etlichen Jahren gesagt, wir stellen es mal zurück. Und jetzt ist halt so der Zeitpunkt gekommen, wo man sagt, wir unterziehen es nochmal einer konkreten Betrachtung.
Ich würde auch sagen, es wäre geradezu illusionär gedacht, eine solche Debatte ohne Emotionen führen zu können, weil unser Verhältnis zum Wald ein emotionales Verhältnis ist. Anna von Mikkels vom Landesvorstand des NABU. Sie dürfen den Gedanken gern fortsetzen.
Also ich glaube, ich muss in der Runde auch noch mal ein Wort einlegen für die Tiere und Pflanzen. Und das ist immer emotional. Und ich möchte auch noch mal darauf eingehen, dass gesagt wurde, das sind Minderheiten. Der NABU ist in NRW ein Verband mit 120.000 Mitgliedern. Das ist größer als Parteien. Und da gibt es schon die vorherrschende Position, dass der Wald geschützt werden muss. Und warum muss er geschützt werden? Weil er ist ein Problemlöser. Und zwar gerade im natürlichen Klimaschutz ist er ein Problemlöser. Und die Ökosystemleistung, die er erbringt, sorgt gerade für Klimawandelresilienz, auch in der großen Fläche. Und da ist die positive Regulation des Klimas, der Temperaturen, Regulation von Feuchtigkeit, Grundwasserbildung. Wir können das jetzt beliebig weitermachen. Da ist die Bodenbildung. Es wird immer gesagt, dass die Bäume sehr wichtig sind für die CO2-Speicherung. Das ist richtig. Aber der Waldboden ist sehr wichtig. Und da wird es auch sehr schnell, das sind jetzt wissenschaftliche Fakten, die sind aber auch sehr schnell in dem emotionalen Bereich drin, weil die Bürger und die Menschen merken, dass ihnen die Lebensgrundlagen da auch teilweise genommen werden. Windkraftanlagen nochmal, die haben keinerlei Ökosystemfunktionen. Die haben natürlich die energetischen Funktionen und wir als NABU haben die Position, dass auch Nulloptionen, die sind auch vorher schon mal genannt worden, in Frage kommen müssen. Also nicht auf
das Nulloptionen.
Nulloptionen sind halt in den hochwertigen ökologischen Bereichen. Die Wälder ist eben schon genannt worden. Natura 2000, Schutzgebietsnetze zum Beispiel. Dann Naturmonumente. Aber auch gerade in Nordrhein-Westfalen haben wir ein Biotopnetz, was wir wirklich zum Biotopnetz ausbauen wollen. Und da ist der Hürtgenwald zum Beispiel ein sehr wichtiger Faktor, ökologisch sehr, sehr wichtig. Und wir könnten rein theoretisch vom Hambacher Wald bis in die Ardennen dort ein Biotopnetz aufbauen.
Interessant ist ja, dass wir jetzt eine fortgeschrittene Sendezeit haben, aber Sie jetzt die Erste sind, die über Tiere spricht. Denn gerade wenn es um Naturschutzfragen geht und auch bei der Windenergie ist es ja so, dass dazu Artenschutzgutachten gemacht werden, dass man darüber nachdenkt, was geschieht eigentlich mit Vögeln, was geschieht mit Fledermäusen. Frau von Mikkels, spielt das jetzt in der derzeitigen Debatte um Windräder keine Rolle mehr?
Doch, natürlich spielt es eine Rolle. Auch in den Planungen spielt es eine Rolle. Es bleibt so, dass natürlich vulnerable Arten geschützt werden müssen. Und auch in der neuen, also eine Anlage ist ja unterliegt ja auch dem Eingriffsrecht. Das bleibt bestehen, auch bei den neuen Regelungen. Und diese vulnerablen Arten, da ist eine Liste gemacht worden, vielleicht für die Vögel zum Beispiel. Das ist ja alles weiterhin planungsrelevant, trotz allen gesetzlichen Erleichterungen. Und vom Fakt her gesehen sind die vulnerablen Arten vorhanden. Und gerade wenn wir über Emotionalität sprechen, wenn man natürlich da die toten Fledermäuse einsammelt, dann wird das Ganze sehr schnell emotional.
Da frage ich mal den lokalen Förster, Herrn Wiesmeier. Was beobachten Sie in dem Zusammenhang?
Also, wie gesagt, die moderneren Anlagen, die haben ja auch mittlerweile Techniken, um diese Kollisionen mit Großvögeln und auch Fledermäusen auszuschließen, indem sie die eben detektieren und dann entsprechend abschalten, wenn die sich die Individuen nähern. Und
das passiert hier bei dieser Anlage, dass sie stillsteht?
Bei dieser Anlage noch nicht, aber aufgrund der Fledermäuse, da ist eine Vorrichtung. Aber Anlagen, die jetzt geplant werden, da hat sich die Technik natürlich auch weiterentwickelt, können sowas immer feiner detektieren und dann auch entsprechend berücksichtigen.
Das müssen wir nochmal nachfragen, Herr Wildrath. Sie kennen das Windrad hier in der Runde am besten, weil es Ihres ist, also jedenfalls von Ihnen gebaut.
Ja, richtig. Es ist so, es gibt einen Fledermaus-Abschaltalgorithmus, der wird entsprechend in die Anlagensteuerung einprogrammiert. Der basiert auf zahlreichen wissenschaftlichen Studien und legt Kriterien fest, wo man weiß, dass Fledermäuse besonders häufig fliegen. Das ist meistens bei wenig Wind, bei warmen Temperaturen und nachts. Und diese Kriterien sind einprogrammiert. Und wenn die Kriterien eintreffen, dann bleibt die Anlage stehen und kann somit keine Fledermäuse gefährden.
Oft wurden die Diskussionen, was den Tierschutz angeht, ja auch anhand des Milan geführt. Ein Greifvogel. Gibt es den hier?
Den gibt es natürlich hier. Der ist hier sehr weit verbreitet in der Region. Und wir haben damals im Zuge der Planung natürlich ein entsprechendes Artenschutzgutachten auch gemacht. Das heißt, man hat sich über mindestens ein Jahr den Bereich hier angesehen und genau geprüft, welche Vögel fliegen hier. Und da ist natürlich auch der Rotmilan dabei. Man hat aber festgestellt, dass der hier nicht besonders häufig vorkommt im Bereich des Windparks, dass es da keinen Horst oder etwas Ähnliches gibt. Und deshalb war das aus artenschutzrechtlicher Sicht dann auch in Ordnung.
Ja, wir waren bei dem Thema Emotionen. Herr Wiesmeier, Sie als Förster sind jeden Tag im Wald. Sie haben sich auch extra hier den Wald nochmal angeschaut vor unserer Sendung, also dieses Gebiet, auf dem wir heute hier zu Gast sind. Was ist denn mit Ihren eigenen Emotionen?
Also wenn man jetzt auf diese Windenergieanlage zugeht, hat man auf der einen Seite eben eine Fichtenfläche, einen ehemaligen Fichtenbestand, der jetzt eben auch durch die seit 2018 eigentlich anhaltende Dürre- und Trockenheitssituation abgestorben ist. Und das bezieht sich ja nicht nur auf die Fichten, also auch unsere heimischen Baumarten wie die Buche, die leidet zunehmend unter dem Klimawandel. Und deswegen sehe ich diesen Schluss auch nicht, dass die Windenergieanlage lokal keinen Benefit für Ökosystemleistungen oder eben auch für Artenschutz hat, weil sie eben sehr wohl den Klimaschutz ja irgendwo beiträgt und dann auch lokal was bewirkt.
Wir setzen fort, auch was die Emotionen angeht, melden uns nach den 11 Uhr Nachrichten zurück.
Deutschlandfunk Agenda.
Das Windrad in unserer Sichtweite wird sich ganz gewiss weiterdrehen, auch wenn hier das letzte Wort gesprochen ist. Aber wir sind schon in der Schlussrunde von Agenda. Es begrüßt Sie noch einmal Jürgen Wiebeke, heute zu Gast in der Eifel, in der Gemeinde Hürtgenwald. Und unser Thema Windräder im Wald, der Konflikt zwischen Naturschutz und Klimaschutz, dass die Windräder nicht in den Wald gehören, ist die Auffassung von Anna von Mikels vom Landesvorstand des NABU, des Naturschutzbundes. Und dann direkt heraus formuliert, Frau von Mikels, wo sollen Sie denn dann hin?
Danke, dass das zur Sprache kommt. Also wir sind für den Ausbau im NABU, wir sind für den Ausbau von erneuerbaren Energien, aber naturverträglich. Und da gibt es in der Tat Alternativen, wo Synergieeffekte sind, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, also Artenkrise, zu verbinden. Und zwar ist das die naturverträgliche Flächenphotovoltaik. Das mag jetzt erstmal vielleicht überraschen, den einen oder anderen, aber es gibt zum Beispiel Deponien oder mit Energiepflanzen bewirtschaftete Böden. Und wenn ich dort eine naturverträgliche Freiflächen-PV einrichte, dann kann ich nicht nur energetisch sehr viel mehr Ertrag erreichen, sondern ich kann gleichzeitig was für die Biodiversität tun. Und da reichen Sachen wie die Zäune um diese Anlagen, aber auch, dass es verboten ist, dort Pestizide einzusetzen. Und es können bestimmte Bodenbrüter dort auch geschützt werden. Also wir hätten bei einer naturverträglichen Gestaltung dieser Anlagen, haben wir da einen Vorteil sowohl für die Energiegewinnung als auch für die Biodiversität.
Und Sie sind überzeugt davon, dass es von diesen Flächen in Nordrhein-Westfalen genügend gäbe, um dieses 1,8%-Ziel zu erreichen?
Oh ja, da sind wir sehr überzeugt. Danke, dass Sie das fragen. Und zwar allein die Böden in der Landwirtschaft, die für Energiepflanzen benutzt werden. Mais ist das Paradebeispiel. Das sind circa ein Drittel der Böden. Und da kann man natürlich, wenn man da jetzt diese naturverträgliche Flächen-PV machen würde, dann kann man, wie gesagt, mehr für die Energie tun, gegen die Energiekrise als auch gegen die Biodiversitätskrise.
Na, dann fragen wir mal einen, der das politisch auch mit zu vertreten hat, was derzeit geschieht, also auch der Ausbau der Windenergie im Wald, nämlich Michael Rölls-Leitmann von den Grünen im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Was halten Sie davon?
Naja, wir werden beides brauchen. Also 1,8% der Landesfläche müssen für die Windenergie ausgewiesen werden. Also das können wir natürlich nicht damit erfüllen, dass wir PV-Anlagen bauen. Das will ich schon klarstellen. Es ist kein Entweder-Oder. Es geht ja bei der Energiewende nicht darum, einfach mehr Strom aus Erneuerbaren zu haben, sondern wir wollen ja all unsere Energie klimaneutral erzeugen. Das ist ja das Ziel. Und wir werden natürlich Biodiversitäts-PV-Anlagen brauchen, Agri-PV-Anlagen, also wo es mit landwirtschaftlicher Nutzung kombiniert wird, das ist ganz richtig beschrieben, dass die eben auch noch einen positiven Beitrag zur Biodiversität leisten können. Und deswegen sollten wir das eben auch machen. Aber das ersetzt ja nicht die Notwendigkeit, auch die Windenergie auszubauen. Das muss man, glaube ich, ganz klar sagen.
Bis wann sollen die Windräder laut Ihrem Plan sich denn drehen? Also bis 2025, das ist sehr bald, wird der Plan wohl fertig sein. Aber wann soll die Windenergie tatsächlich abgezapft werden können?
Naja, da gilt ganz klar so schnell wie möglich. Da gibt es halt verschiedene Hemmnisse. Das eine haben Sie gerade angesprochen, die Fläche. Die soll eben bis 2025 in den Regionalplänen in Nordrhein-Westfalen ausgewiesen sein. Aber wir müssen auch die Genehmigungsverfahren beschleunigen und einige andere Hemmnisse aus dem Weg räumen. Vollkommen klar ist doch für den Klimaschutz, je schneller wir unsere grüne Stromproduktion hochfahren und somit dann eben auch fossile Energieträger, wie zum Beispiel die Kohle, aus dem Netz gedrängt werden, desto besser ist das Ganze fürs Klima. Und deswegen gilt bei der Energiewende einerseits für unsere Klimaziele, aber eben auch für unsere Versorgungssicherheit ganz klar, je schneller uns es gelingt, die erneuerbaren Energien auszubauen, desto besser.
Es ist ja so, wenn man nachfragt, sind sich fast alle einig, dass die Planungsverfahren zu lange dauern und beschleunigt werden müssten. Aber dann fallen wahrscheinlich die Antworten unterschiedlich aus, warum es denn so lange dauert. Das würde mich interessieren, wie jetzt hier Ihre Perspektive darauf ist. Herr Hansknecht, ist das ein Thema für Sie, wo Sie natürlich auch damit zu tun haben, weil Sie die landeseigenen Wälder eben auch mit in diesen Prozess mit einbringen?
Ja, ich hatte ja vorhin erwähnt, wir haben 17 Gebiete, in denen wir vertraglich Windkraftanlagen möglich gemacht haben auf unseren Flächen. Da passen 60 Windräder hin, es stehen im Moment 4. Ne? Insofern.
Warum? Warum nur 4?
Weil es immer wieder Verzögerungen in den Planungsverfahren vor Ort gegeben hat. Es gab Klagen gegen Anlagen. Es gab dann auch Verzögerungen bei Projektierern, die dann plötzlich doch nicht in der Lage waren, ihre Zusagen zu halten. Also unterschiedlichste Gründe, die an den verschiedenen Stellen dazu geführt haben, dass es eben noch nicht weitergeht. Es geht jetzt weiter. Wir haben jetzt wieder 2 Anlagen, die jetzt im Bau sind. Es geht weiter, aber sehr langsam, ne?
Dann würde ich Sie mal fragen, Herr Wildrath, weil Sie das ja projektieren. Was ist aus Ihrer Perspektive der Grund für die Langsamkeit?
Da gibt es auf jeden Fall nicht den einen Grund, sondern eine Vielzahl an Gründen. Es ist natürlich zum einen die politische Diskussion. Projekte werden meistens in der Kommune vor Ort natürlich entschieden. Und das haben wir ja eben schon gehört, dass es da natürlich auch immer viele Diskussionen darüber gibt. Dann gibt es zahlreiche genehmigungsrechtliche Hürden, die es zu überwinden gilt. Ich hatte eben schon gesagt, man muss zum Beispiel den Artenschutz über ein Jahr lang untersuchen. Es gibt viele andere Themen, die man da mit prüfen muss. Die Behörden müssen das ganze Verfahren führen. Auch da gibt es natürlich die entsprechenden Engpässe. Und was jetzt nochmal dazu kommt, selbst wenn man dann eine Genehmigung hat, dann dauert es jetzt umso länger, das Projekt auch umzusetzen, weil wir sind natürlich auch betroffen von längeren Lieferzeiten, von Materialengpässen. Also auch das kommt jetzt dazu, wobei man sagen muss, auf Planungsebene, Genehmigungsebene kann man schon eine Beschleunigung feststellen. Da hat die Bundesregierung und auch die Landesregierung jetzt einige Hürden wirklich aus dem Weg geschafft, sodass es in Zukunft da schneller gehen wird. Und auch der politische Wille ist noch mal stärker in letzter Zeit hervorgekommen. Nur die Umsetzung ist inzwischen schwieriger.
Ja, eigentlich müsste ja aus Ihrer wirtschaftlichen Perspektive die Situation geradezu komfortabel sein. Also Sie spüren den politischen Willen, dass ausgebaut werden soll. Die Leute, die investiert haben in Windenergie, die haben zuletzt sehr interessante Gewinne gemacht. Da müsste doch eigentlich bei Ihnen, also müssen die Aufträge nur so reintrudeln.
Über zu wenig Arbeit können wir uns natürlich nicht beklagen. Und es gibt viele Projekte, die auch vielleicht vor vielen Jahren auch mal zurückgestellt wurden, wo man jetzt sich die Projekte wieder ansehen kann, weil sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben, der politische Wille sich geändert hat. Aber was die Wirtschaftlichkeit angeht, ist es natürlich nicht nur die Einnahmenseite bei der Windenergie, sondern auch die Kostenseite. Und für uns sind natürlich die Kosten explodiert in den letzten 1 bis 2 Jahren, was das Material angeht, Kabel, Trassen, Umspannwerke, Trafos sind kaum zu bekommen auf dem Markt und wenn dann nur zu extrem hohen Preisen. Von daher kann man das nicht so einfach sagen.
Was ist denn in Ihrer Branche los? Also Sie sind regional aufgestellt, Sie leben davon, dass Sie sehr nah dran sind an den einzelnen Gemeinden, Sie kennen die Akteure, aber gibt es auch globale Player, die Sie fürchten müssen?
Ja, die gibt es natürlich und das auch vermehrt in den letzten Jahren. Die Windenergie ist ja entstanden dadurch, dass sich kleine Gruppen, Landwirte zum Beispiel, so wie es hier im Hürtgenwald zusammengetan haben und gesagt haben, hier weht viel Wind, wir wollen jetzt auch mal hier eine Windenergieanlage errichten, wir halten das für sinnvoll und haben das so über Jahre vorangetrieben, auch mit der Nähe zu den Bürgern, mit der Nähe zur Kommune. Und inzwischen haben natürlich auch die großen Energieversorger gemerkt, dass der Ausbau der Erneuerbaren die Zukunft ist und nicht mehr Atom oder Kohle. Und versuchen natürlich da auch in den Markt zu drängen und das entsprechend umzusetzen. Aber das ist letztlich Wettbewerb und das führt dazu, dass es vorangeht. Von daher ist das nichts Schlimmes.
Also definitiv viel Wind gerade in der Windbranche. Wir wollen jetzt mal zusammentragen, was unsere Hörerinnen und Hörer zu unserem Thema Windräder im Wald zu sagen haben. Alfried Schmitz im Funkhaus Köln.
Ja, da ist jede Menge los, Jürgen Wiebecke. Interessanterweise Landbevölkerung und Stadtbevölkerung äußert sich zu dem Thema. Da schreibt zum Beispiel Bernhard Pickrow aus Frankfurt, der hat übrigens lange in der Eifel auch gewohnt, gelebt, schreibt er. Er sagt auch, in der Eifel sollten Windräder aufgestellt werden. Es sollte nicht so sein allerdings, dass große Konzerne hier Windräder hinsetzen und damit den großen Reibach machen. Die Anwohner, die sollten auch was davon haben. Das ist der Weg, um wirklich alle mitzunehmen, schreibt Bernhard Pickrow aus Frankfurt. Dann Bernd Leutenecker schreibt, ich halte weitaus mehr Windkraftanlagen in Waldgebieten im Grundsatz für erforderlich und sinnvoll. Natürlich, schreibt er aber auch, muss im konkreten Einzelfall auf festgestellte Naturschutzbelange Rücksicht genommen werden, auch auf die Tierwelt, ergänze ich jetzt mal, das meint er auch. Aber er schreibt auch, dass der Naturschutz leider allzu oft instrumentalisiert wird, um gegen eine sehr pauschal abgelehnte Windenergiegewinnung vorgehen zu können. Und er nennt dann auch die eben schon erwähnten Rotmilane, die da oft rangezogen werden. Bernd Leutenecker war das. Dann Ernst Pietner schreibt, bei der Errichtung wird großräumig Waldfläche gerodet, also mehr als eigentlich für so ein Windrad gebraucht wird. Und er sagt, das sollte dann möglichst schnell nach der Herstellung dieser Windräder maximal rekultiviert werden. Grundsätzlich hält er diese Energiegewinnung für positiv. Klaus Wende aus Köln schreibt, er bietet so eine Alternative an. Freie Flächen gibt es ja genügend um den Wald herum. Mittendrin ist es dann schon ein bisschen schwierig. Es wird doch möglich sein, dort, also um die Wälder herum, Windräder aufzustellen. Da stören sie nicht. Es gibt auch keine großen Probleme mit Abständen zu Wohnhäusern. Und Dann kommen wir zu einem interessanten Vorschlag von Pia Wolter aus Berlin. Warum werden eigentlich immer nur ländliche Gebiete, also eben auch Wälder, für die regenerative Energiegewinnung in Betracht gezogen? Er sagt, er selbst lebt in Berlin und er kann sich vorstellen, dass dezentrale kleine Windräder eben auch einen großen Teil der Energiegewinnung übernehmen könnten. Das ein Vorschlag von Pia Wolter. Also der träumt auch davon, das meine ich jetzt nicht abwertend, dass man vielleicht auch im Stadtgebiet Windräder aufstellen kann. Und zum Schluss Hanna Zitzmann, die ist so ein bisschen versöhnlich. Sie schreibt, ich kann gut beide Seiten bzw. beide Argumente verstehen. Aber wenn man es gesamtheitlich betrachtet, muss man doch sehen, woran sterben eigentlich mehr Tierarten, durch den Klimawandel oder durch Windräder? Und wieso kann man nicht beide Probleme versuchen anzugehen, pro Windrad vielleicht jeweils Wälder auch wieder aufzuforsten? Damit zurück nach Hürtgenwald.
Besten Dank, Alfried Schmitz. Ja, vielleicht dieser letzte Punkt, das Versöhnliche. Anna von Mikels, könnten Sie damit etwas anfangen?
Ja, versöhnlich. Wenn ich gerade auf diesen letzten Punkt eingehe, die meisten Tiere sterben durch Habitatverlust, Lebensraumverlust. Noch nicht, Klimawandel ist da noch nicht an erster Stelle, wird da aber wahrscheinlich auch noch aufholen. Aber der Habitatverlust ist das Wichtige. Und ich denke, wenn wir da hingehen, dass auch der NABU Flächen identifiziert oder alle Windkraftgegner auch die Flächen identifizieren, die also möglichst wenig Habitatverlust haben, dann können wir da natürlich versöhnlich dran gehen.
Habitatverlust. Ich würde das gerne mit Ihnen, Herr Wiesmeier, als lokalem Förster besprechen. Also wenn Sie jetzt eine Fläche hergeben müssen, die jetzt, sagen wir mal, Kalamitätsfläche ist, wie der Fachbegriff ist, also geplagt von Trockenheit und Borkenkäfer, und die jetzt in Frage käme für Windenergie, dann werden Sie ja immer auch bedenken, was könnte da sonst geschehen, und ist es vernünftig, die Fläche herzugeben?
Ich denke, da kann ich auch für alle Förster sprechen, dass sich alle irgendwo als Hüter des Waldes auch verstehen oder Hüterinnen. Und alle versuchen in der Detailplanung dann auch in Abstimmung mit den Projektträgern möglichst wenig Wald in Anspruch zu nehmen. Ganz unabhängig davon, ob das jetzt Kalamitätsfläche ist oder nicht, weil es ist immer in den Försterinnen und Förstern, dass eben in Generationen gedacht wird. Also wir planen ja Wälder, die im besten Falle über 100 Jahre alt werden und dann auch immer weiter so bestehen. Dementsprechend sehen wir jetzt nicht nur diesen Status quo Kalamitätsfläche, da sieht dann in 15, 30 Jahren stehen ja schon wieder Bäume und dann wird das auch wieder naturschutzfachlich hochwertiger Wald. Dementsprechend kann man diese Momentaufnahme nicht so sehen. Und wir versuchen das natürlich auch langfristig zu sehen, aber ich sehe auch, dass das eine das andere nicht ausschließt. Wir nehmen ja für den Wald ja möglichst an Erschließungslinien, also an Wegen, die schon bestehen, und versuchen dann von diesen Wegen möglichst wenig Wald in Anspruch zu nehmen, um diese Windenergieanlage dann zu platzieren. Und drumherum tun wir natürlich alles dafür, dass wir den Wald der Zukunft auch entsprechend gestalten und können dafür auch nicht nur wir, alle Forstbetriebe, diese Einnahmen, die eben auch aus der Windenergie generiert werden, dringend brauchen.
Ja, Herr Hansknecht, genau zu diesem Punkt würde ich Sie auch noch mal befragen. Wenn Sie jetzt auf die Gebiete schauen, die Sie vermarkten werden für die Windenergie, für Wald und Holz, landeseigen, dann müssen Sie das ja auch immer mitbedenken, dass es nicht nur das einzelne Windrad ist, was dort steht, sondern am besten sieht man das auf Luftaufnahmen, dass man natürlich vorher eine Schneise schlagen muss, um auch die Anschlüsse hinzukriegen.
Na klar, es gibt bei so einem Bau eines Rades, das geht Waldfläche verloren und es geht Waldfläche vorübergehend verloren, die vorübergehend umgewandelt wird. Das ist natürlich ein Eingriff in Natur und Landschaft, der auch naturschutz- und auch forstrechtlich ja ausgeglichen werden muss. Also dafür muss an anderer Stelle Ausgleich oder Ersatz geschaffen werden, wie wir sagen. In eher waldarmen Gebieten wird das darin bestehen, dass man irgendwo eine neue Waldfläche schafft, also Ersatz für die verloren gehende Waldfläche schafft, teilweise im Verhältnis 1:1 oder 1:2, je nach Waldreichtum in der jeweiligen Region. Oder in einer waldreichen Region wird man an anderer Stelle eine Aufwertung einer Waldfläche vorhnehmen als Ausgleich für diese verloren gegangene Waldfläche. Also geht Waldfläche verloren. Aber rechtlich vorgesehen ist natürlich auch ein gewisser Ausgleich dieser Fläche. Den werden wir natürlich vornehmen. Ganz klar, oder werden wir im Auftrag des Projektierers dann vornehmen und eben auch finanzieren, das ist ganz klar.
Ach, das können wir doch auch auf diese bestehenden Anlagen beziehen, als die gebaut wurden. Haben Sie dann anderswo Wald errichtet, um das zu kompensieren?
Ja, das haben wir gemacht. Es gab einen entsprechenden Ausgleich. Wir haben eine Fläche von 1,7 Hektar, die bisher Wiese war, in einen Wald umgewandelt, haben auch nach dem Auftrag vom Forstamt entsprechend die Bäume pflanzen lassen. Auch das, was man dann entsprechend heute pflanzt, also keine Fichten mehr, sondern so, dass ein hochwertiger Wald in Zukunft entsteht. Und das ist deutlich mehr Fläche, als wir hier im Windpark genutzt haben. Wir haben auch hier keine Schneisen irgendwo in den Wald schlagen müssen, sondern wir haben uns an bestehenden Wegen orientiert und sind auch deutlich unter den Größenordnungen geblieben, was den Flächenbedarf angeht, der so in Studien im Durchschnitt ermittelt wurde. Also dauerhaft haben wir hier nur 0,25 Hektar pro Anlage. Das heißt, für den gesamten Windpark sind das 1,25 Hektar, die wir dauerhaft an Fläche für die Windenergieanlagen, für die Kranstellfläche und die Zuwegung benötigen. Und deutlich mehr haben wir an anderer Stelle aufgeforstet.
So, nun müssen wir uns unbedingt der Idee widmen, warum es immer nur die ländlichen Gebiete sein müssen oder ob wir uns auch Windräder deutlich näher an Menschen und eben auch in der Stadt vorstellen können. Das ist die Denkaufgabe für Sie, Michael Rülz-Leitmann aus der Grünen Landtagsfraktion in Düsseldorf.
Ja, es ist vollkommen klar, dass es auch näher an die Menschen ranrücken wird. Wir schaffen in Nordrhein-Westfalen den pauschalen 1000-Meter-Abstand gerade schrittweise ab. Aber ich war jetzt vor wenigen Tagen auch zu Besuch im Hafen Rotterdam. Und was Sie dort gemacht haben, ist im Hafengelände ganz flächendeckend richtig viele Windenergieanlagen zu realisieren. Also Hafenflächen, Gewerbeflächen, Industrieflächen auch in den Blick zu nehmen. Auch dort können große Anlagen entstehen und dafür die Voraussetzungen schaffen. Das haben wir auch in Nordrhein-Westfalen vor, weil vollkommen klar ist, auch in diesen Bereichen wollen wir das Potenzial nutzen und nicht einfach nur in den Freiraum reingehen.
Wir müssen auch noch den Punkt aufgreifen, der genannt worden ist, dass Anwohner etwas davon haben sollen. Könnte das aus Ihrer Perspektive ein Ansatz sein, um mehr Akzeptanz zu gewinnen?
Genau, diesen Ansatz verfolgen wir auch in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen die Beteiligungsmöglichkeiten, sei es über Genossenschaften oder andere Beteiligungsmöglichkeiten finanzieller Natur verstärken und auch stärker verankern, weil wir sind der festen Überzeugung, dass wenn Menschen der örtlichen Gemeinschaft ganz persönlich sehen, wenn sich das Windrad dreht, dann finanziert das beispielsweise die Modernisierung der Kindertagesstätte mit. Dann habe ich vielleicht auch ganz persönlich davon ein bisschen mehr im Geldbeutel. Dann sind wir der festen Überzeugung, dass das die Akzeptanz von Windenergie noch weiter steigern kann. Und das ist ja auch so ein bisschen der Charme der Energiewende, dass wir eben nicht mehr auf wenige große Konzerne mit großen Kraftwerken angewiesen sind, sondern dass wir in einer großen Akteursvielfalt agieren können, wo viele Menschen Teil von unserer Energieproduktion werden. Und diesen Gedanken wollen wir noch stärker verankern.
Schließlich möchte ich noch aufgreifen, was auch genannt worden ist, der Verdacht, dass Naturschutz instrumentalisiert würde und genannt wurde, ich weiß nicht, Anna von Mikels vom NABU, ob Ihnen das wehgetan hat, der Rotmilan.
Nee, das tut mir gar nicht weh. Also alles, was den Rotmilan und den Schwarzmilan übrigens auch schützt, ist natürlich sehr begründet. Und dafür haben wir auch die Naturschutzgesetze. Und ich denke, das ist auch sehr gut so. Ich wollte noch mal sagen, erneuerbare Energien ausbauen, aber naturverträglich, das muss ressortübergreifend mitgedacht werden. Und da würde ich mich freuen, wenn das auch jetzt bei den Gesprächspartnern gefruchtet hat. Danke.
Ja, hat da was gefruchtet? Wer möchte jetzt noch mal antworten? Frau von Mikels, Klaus Wildrath?
Also ich kann Kritik immer verstehen und Kritik ist auch immer gut und eine andere Sichtweise ist auch immer gut. Was natürlich nicht passieren darf, dass die erneuerbaren Energien gegeneinander ausgespielt werden. Weil das ist das, was nicht funktionieren wird. Erneuerbare funktionieren nur gemeinsam. Wenn man sagt, ich bin gegen Windenergie und dafür für Photovoltaik, dann ist das rein physikalisch nicht, funktioniert das nicht, weil Photovoltaik ist vor allem im Sommer und tagsüber. Aber wir wollen natürlich auch nachts und im Winter Strom haben. Und bei der Windenergie haben wir vor allem im Winter die großen Erträge. Deshalb, das funktioniert nur zusammen. Und man kann nicht sagen, ich lasse jetzt die Windenergieanlage weg und baue dafür ein bisschen mehr PV. Andersrum auch nicht, das funktioniert nicht. Sondern das geht nur zusammen. Und wenn man sagt, das will man nicht, dann muss man natürlich eine andere Alternative liefern. Und da haben wir gesehen, die Alternativen sind uns so langsam ausgegangen. Sei es Gas aus Russland, sei es Atomenergie, sei es Kohle. Alles keine guten Alternativen. Deshalb, auch Windenergie ist ein Kompromiss und Natur ist immer das Schönste. Und da, wo der Mensch eingreift, ist das nie zum Vorteil der Natur oder zumindest selten. Aber wenn man dagegen ist, dann muss man halt eine Alternative liefern. Und da sehen wir bisher keine bessere Alternative.
Na, das war jetzt gegen das gerichtet, was Sie, Frau von Mikkels, für den Naturschutz stark gemacht haben. Deswegen sollten Sie noch einmal dagegenhalten dürfen.
Also ich denke, das ist jetzt passiert, was ich eigentlich appelliert habe, dass man diese Krisen gemeinsam denkt und auch ressortübergreifend, dass ich mich darüber freuen würde, wenn auch andere Ressorts mehr den Naturschutz nicht nur als Barriere sehen.
Ja, jetzt würde ich sagen, Jürgen Riester, Sie machen den Abschluss, weil Sie hier für die Gemeinde Hürtgenwald sind und ja auch gemerkt haben, also das Thema Emotionen haben wir besprochen. Was würden Sie denn jetzt gerade auch für zukünftige Planungen sagen? Wie kann man das so hinkriegen, dass am Ende nicht zwei Lager überhaupt nicht mehr miteinander sprechen können?
Ich würde einfach mal fantasieren oder wünschen wollen und ich würde mir wünschen einen Interessensausgleich zwischen den verschiedenen Nutzergruppen und Vorstellungen. Wir müssen selbstverständlich die Bürgerschaft auch von Hürtgenwald mitnehmen, auch generell, die sich auch an Windrädern beteiligen können. Ich meine aber schon auch feststellen zu können, dass da ein gesellschaftlicher Wandel in den letzten Jahren entstanden ist. Der Herr Wildrath sagte es, durch die Energiekrise und durch die erneuerbaren Energien, da muss es irgendwie doch möglich sein, die verschiedenen Interessenslagen, sei es Naturschutz, sei es alle möglichen Akteure da unter einen Hut zu bringen.
Und wenn wir in 10 Jahren hier wieder wären?
Dann würde ich mir wünschen, dass wir punktuell 2, 3 neue Windkraftanlagen haben, die umwelt- und naturschutzverträglich errichtet werden konnten.
Dann schauen wir doch mal vorbei, wenn das die Zeit, die Lebenszeit erlaubt. Agenda heute aus Hürtgenwald, Windräder im Wald unser Thema. Jürgen Wiebeke verabschiedet sich und dankt für Ihre Aufmerksamkeit.